Zum Thema von heute, Hataka aus Alavi. Ich hatte mir gedacht, den Dhamma mal wieder anhand einer Person lebendig zu machen. Nicht nur von Texten her, sondern von einer lebendigen Person, die uns aus dem Pali-Kanon bekannt ist. Und habe, wie gesagt, den Hataka aus Alavi ausgesucht. Da gibt es nicht so viel Material, dass wir jetzt eine ganze Lebensbeschreibung machen könnten, aber doch genug Stoff, um seine Wesensart mal kennenzulernen und die Art und Weise, wie er praktiziert hat und was aus ihm geworden ist. Vielleicht zur Aufmunterung und Einleitung erstmal was zu seinem Namen. Hataka aus Alavi. Da gibt es im Kommentar einen kleinen Bericht aus seiner Kindheit, wo es heißt, dass ein fleischfressender Yakka, also ein Geistwesen, ihn auffressen wollte. Aber der Buddha hat ihn glücklicherweise gerettet und gleich diesen Geist noch mit bekehrt. Und daraufhin hat dieser Yakko den kleinen Bub dem Buddha gegeben. Der Buddha hat es an die Bediensteten der Eltern gegeben und die Bediensteten haben ihn wieder an die Eltern weitergereicht. Nun heißt Hatha im Pali Hand. Und Hataka ist nichts anderes als der, der von Hand zu Hand gegangen ist. Und Alavi erklärt sich einfach von seiner Herkunft. Es gibt zwischen den beiden Königreichen Kosala und Magatha so ein kleines Land, kleines Königreich, das heißt Alavi. Und da kommt er her und deshalb heißt er Hataka aus Alavi. So, wer ist das? Es gibt einen kleinen Text im Anguttara Nikaya, wo der Buddha ja die, ich sage mal, damalige Elite aus dem Bereich der Laien und der Ordinierten vorstellt. Und da taucht unser Hataka auch schon auf und da wird er das erste Mal charakterisiert. Und dort heißt es, an der Spitze meiner Laienanhänger, die sich durch die vier Gunsterweisungen Anhänger gewinnen, steht Hataka aus Alavi. Also da haben wir schon mal eine Besonderheit von ihm gehört, die aber nicht in der Lehre der Nähe erklärt wird, sondern in einer anderen, die ich jetzt vorstellen will. Einst weilte der Erhabene bei Alavi am Hauptschrein der Alava. Da begab sich Hataka mit einem Gefolge von 500 Anhängern zum Erhabenen, begrüßte ihn ehrfurchtsvoll und setzte sich zur Seite nieder. Und der Erhabene sprach zu ihm also: Großwahrlich ist deine Gefolgschaft. Wie hast du denn solch eine große Gefolgschaft gewonnen? Also was ist die Situation? Hataka als Schüler des Buddha kommt zum Erhabenen hin, will ihn verehren, Dank erweisen, will einfach eine Unterweisung haben und bringt 500 Leute mit. Das ist eine doch bemerkenswerte Gefolgschaft. Und der Buddha sagt, wie kommt es denn, dass du so viele Leute um dich herum hast? Ist ja nicht wirklich gewöhnlich, dass das passiert. Klammer auf, der Buddha wusste das eh. Und er fragte aber, um ein Gespräch in Gang zu setzen, damit die Zuhörer auch mitkriegen, was da los ist. Und Hataka indirekt sozusagen als Vorbild eingeführt werden kann. Also, wo kommen die 500 Leute her? Die Antwort ist, es sind, o Herr, die vom Erhabenen gewiesenen vier Arten der Gunsterweisung. Durch sie habe ich eine so große Gefolgschaft gewonnen. Stichwort im Pali ist Sangha. Das hat zwei Bedeutungen. Sangha ist einmal eine innere Haltung von Freundlichkeit, von Wohlwollend, gewinnende Haltung, Öffnung dem anderen gegenüber. Und dann so eine Art Außenseite, die praktische Hilfe, Unterstützung des Daseins für andere. Und von diesen Grundhaltungen gibt es vier. Die werden gleich erklärt und die werden hier genannt Gunsterweisungen, weil es vier Formen sind, wie man anderen Menschen etwas Gutes tun kann. In heutigem Sprachgebrauch würde man sagen, dieser Hatha-Yoga hat 4 Arten von sozialer Kompetenz. Er kann gut mit Menschen umgehen. Die Grundqualität ist, wie gesagt, etwas Gutes für andere tun, einen positiven Einfluss auf andere haben. Und der Effekt daraus, den haben wir praktisch schon mitgekriegt, es scharen sich Menschen um. Wohltäter, ja, da gibt es immer Leute, die sich einfach dranhängen und so jemanden unterstützen oder einfach von ihm Gewinn ziehen. Und Hatha-Yoga drückt ja indirekt aus, dass er das von dem Buddha gelernt hat. Das sind diese 4 Gunsterweisungen keine Dinge, die er sich selbst ausgedacht hat, sondern er hat sie von dem Erwachten gehört, sozusagen in der Praxis angewendet und das offenbar schon länger, denn in Erfolg hat man ja schon gesehen, dass diese Schar von Anhängern mittlerweile auf 500 gewachsen ist. Nochmal Klammer auf, wenn in den alten Texten 500 steht, muss man das nicht immer jetzt wörtlich nehmen. Das ist nicht 499 und nicht 501 und genau 500, sondern das heißt viele, 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 viele. Und jetzt erklärt Hatha-Yoga, wie das zustande gekommen ist. Von wem ich da nämlich weiß, o Herr, dass er durch Gaben zu gewinnen ist, den gewinne ich eben durch Gaben. Also das Verhalten Hatha-Yogas ist abhängig von der jeweiligen Situation. Er guckt also hin, was braucht der andere? Er fühlt sich ein, wo sind Bedürfnisse, wo ist Not, wo fehlt was, wo kann ich etwas tun? Und als erstes sagt er, wenn ich merke, da braucht jemand was, ich kann eine materielle Hilfe geben, dann gebe ich was. Und das ist das Stichwort hier. Der erste Bereich bezieht sich auf Materielles. Wenn einer in Not ist, ihm etwas geben. Wenn einer sich über etwas freut, ihm etwas geben. Zweiter Punkt. Von wem ich weiß, dass er durch liebevolle Worte zu gewinnen ist, den gewinne ich durch liebevolle Worte. Wir leben ja alle in einer Situation, wo wir materiell mehr oder weniger aus Armut rausgekommen sind. Man kann das eine oder andere schon noch brauchen, aber das ist nicht sozusagen im Zentrum der meisten von uns. Und trotzdem kann es sein, dass man eine verbale Unterstützung braucht. Nicht was Eingepacktes, sondern einfach ein gutes Wort, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet. Entweder, dass man einen guten Rat braucht, wenn man in einer Situation keine Ahnung hat, wenn man jemanden mal anzapfen will und sein Wissen abgreifen will. Oder wenn man ein Wort des Trostes braucht, wenn man mal nicht ganz gut drauf ist. Oder eine Ermutigung, wenn eine größere Aufgabe oder eine größere Herausforderung da ist. All diese Dinge, die sich dann einfach ergeben, wenn man miteinander spricht und einfach jemandem was Hilfreiches sagt. In einem tieferen Sinne kann das so weit gehen, dass das so eine Art Lebensberatung wird. Es gibt ja Menschen, die laufen durch die Gegend, sind so lebendige Lebensberater. Jeder kommt da mal hin und will was wissen, will Unterstützung. Und wenn sich das so über eine längere Zeit hinweg erstreckt, also nicht mal so punktuell, dann ist das so eine Qualität, die sich bei bestimmten Menschen auch verfestigt. Von wem ich da weiß, dass er durch hilfreichen Wandel zu gewinnen ist, den gewinne ich durch hilfreichen Wandel. Kann man sich vielleicht nicht viel darunter vorstellen. Jnanaponika übersetzt dasselbe Wort an einer anderen Stelle mit tätiger Hilfe. Da kann man sich besser was vorstellen. Wir kommen weg vom Bereich des Gebens, von der verbalen Zuwendung, hin zu dem Bereich, wo man etwas tut. Ja, das ist jetzt der Tatbereich, wo man eine bestimmte Menge von Menschen am Leben erhält, indem man täglich irgendwo anders was tut. Entweder indem man jemandem Arbeit abnimmt oder was repariert, wenn was kaputt ist, oder einen Transportdienst leistet oder pflegerischer Bereich, wenn man jemanden unterstützt, der krank ist, Aufmerksamkeit braucht, gesundheitlich eine Hilfe bekommt oder was auch immer, etwas tun, was dem anderen nützt im Tatbereich, also auf der Ebene des materiellen Handelns. von wem ich da weiß, dass das Letzte, das er durch Gleichheitsbezeigung zu gewinnen ist, den gewinne ich durch Gleichheitsbezeigung. Vorab, das ist theoretisch relativ leicht zu begreifen, was da gemeint ist, aber das Schwierigste in der Praxis umzusetzen. Gleichheitsbezeigung soll bedeuten, dass man sich selbst und andere gleich schätzt. Also die eigenen Bedürfnisse nicht höher einschätzt als die Bedürfnisse der anderen. Da, wo Bedürftigkeit ist, nicht sagt, ja, America first oder I first oder me first oder was auch immer, sondern keinen Unterschied mehr macht zwischen dem, den man noch als anderen wahrnimmt, und sich selbst. Im Denken, Reden und Handeln sozusagen den Nächsten nicht an eine zweite Stelle rücken, sondern alle auf demselben Niveau von Anspruch und Verwirklichung des Anspruchs. Das ist ein sehr hoher Anspruch, brauche ich nicht weiter zu betonen. Wir sehen selbst, was uns da mehr liegt und was uns da noch als Aufgabe gestellt ist. Das sind die vier Grundeigenschaften, die dieser Hataka mit sich bringt. Und es heißt jeweils im Text, er versucht, diese Menschen über diese Art und Weise zu gewinnen. Das sollte man bitte richtig verstehen. Es geht nicht darum, dass man den anderen vor den eigenen Karren spannt, ja, dass man sozusagen den anderen instrumentalisiert mit dem, was man tut, sondern der Grundgedanke ist und bleibt immer eine gewährende Haltung. Was ich, Hataka, tue, tue ich sozusagen zu deinen Gunsten, zu euren Gunsten, nicht weil ich euch irgendwie aus egoistischen, egozentrierten Gründen in mein Boot holen will. Ich will euch nicht als Ausbeutungsobjekte gewinnen, sondern ich gewinne euch, indem ich ja mit euch in eine harmonische Beziehung trete, wo ich derjenige bin, der Gebende im Grunde ist. Und dann folgt da noch ein interessanter Nachsatz. Man kommt schnell drüber hinweg beim Lesen, aber der ist interessant, dieser Nachsatz. Er sagt nämlich, aber auch Reichtum, o Herr, besitze ich in meinem Hause, denn auf einen Armen glaubt man nicht, in dieser Weise hören zu müssen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Er sagt nämlich, diese Eigenschaften funktionieren. Aber sie funktionieren noch besser, wenn man ein reicher Mann ist. Ich sage das jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Warum? Das kann man sich leicht ausmalen. In der damaligen Zeit waren die Menschen noch karma-orientiert. Und wenn da jemand reich ist, gut drauf ist, charakterlich, materiell und, dann ist er eher ein Vorbild, wenn man sagt, ey, guck, bei dem hat das schon funktioniert, dann glaubt man ihm eher, als wenn er selbst betteln wäre und würde sagen, also geben, mach reich. Ja? Wenn ich durch die Gegend laufe und sage, Leute, seid großzügig, da werdet ihr reich und bin selbst ein armer Tropf, dann bin ich nicht so überzeugt. So, das erstmal zu Hataka. Den Rest will ich jetzt nochmal kurz zusammenfassen, weil das für den weiteren Fortgang im Einzelnen nicht so wichtig ist. Er trägt also dem Buddha das vor und sagt, der Erwachte, ja, genau so ist das, diese Zusammenhänge zwischen einem gewinnenden Wesen und einer großen Schar von Freunden, Bekannten, diese Zusammenhänge existieren. Das war früher schon so, ist heute und wird in der Zukunft genauso sein. Er bestätigt also eine Art existenzielles Gesetz. Und dazu sagt er noch zu seinen Mönchen, die da dabei sind und mit anhören, sagt er, Hataka hat aber noch andere Eigenschaften. Das beschränkt sich bei ihm nicht auf diese vier, sondern er hat andere 8 Eigenschaften nochmal. Jetzt machen wir mal eine kleine Gedankenpause, weil man sich vielleicht bisher gefragt hat, ja, was soll denn das Ganze, wozu der Aufwand, dann hast du auf einmal 500 Leute in deinem Gefolge, wenn am Sonntag nur jeder 10. kommt, da hast du schon 50 zum Kaffee trinken, so ungefähr. Lohnt sich denn der ganze Aufwand? Ja? Ich schiebe das nur hier ein, um zu zeigen, was diese 4 Eigenschaften, die wir gehört haben, an Bedeutung haben, ergibt sich erst aus dem Gesamtpaket Hatha-Ka. Dann kann man einordnen, welche Funktion, welche Aufgaben, welche Rolle diese vier spielen. Und das macht der Buddha auch geschickt, indem er sagt, und Hatha-Ka hat noch mehr auf der Pfanne. Da ist noch sehr viel mehr im Hintergrund, als sich jetzt im Moment ausdrückt. Und bei einer anderen Begebenheit wird jetzt erklärt, welche acht Eigenschaften das sind. Einst weilte der Erhabene bei Alavi am Hauptschrein der Alava, so eine Art Wiederholung. Dort wandte er sich an die Mönche. Wisset, dass bei Hatha-Ka 7 außerordentliche, wunderbare Eigenschaften anzutreffen sind. Welche 7? Hatha-Ka ist vertrauensvoll, sittenrein, schamhaft, besitzt sittliche Scheu, ist wissensreich, freigebig und weise. Also ist zunächst mal bemerkenswert, dass in einer Runde von Mönchen ein Laie so gelobt wird, dass der überhaupt auftaucht und jetzt so herausgehoben wird als Vorbild. Und hier wird das nicht nur pauschal behauptet, das ist ein toller Kerl, sondern es wird auch konkret jetzt belegt, welche Eigenschaften diesen Hatha-Ka auszeichnet. Da heißt es zunächst, er ist vertrauensvoll, sado eigentlich heißt es. Das bedeutet, das ist ein Mensch, der nicht nur Interesse hat an dem Vordergründigen, sondern er hat Vertrauen zu den tieferen Ebenen der Existenz. Er hat eine innere Nähe zu anderen Bereichen des Daseins, hat also eine Offenheit für Themen wie Fortexistenz, Weitergeburt, Karma, also all das, was nicht so im Alltag den Menschen ins Auge springt. Und dann wird gesagt, dass er Silava ist. Nicht? Das steckt drin, die Silas. Er folgt also moralischen Prinzipien. Er hat noch seine eigenen Interessen, setzt sie aber nicht auf Kosten und zulasten anderer durch. Also er beachtet eine bestimmte Art von Selbstbeschränkung, von Begrenzung und will das oder macht das zu seiner Herzensangelegenheit. Also nicht jemand, der die Regeln einhält, weil man sie eigentlich einhalten soll, sondern weil er von seinem Inneren her sagt, das ist gut und richtig, das muss so sein. Dritte Eigenschaft, er besitzt Schamgefühl, er ist Hirima. Schamgefühl ist ja so etwas wie eine innere Instanz, die einem an bestimmten Punkten warnt. Achtung, eben willst du was machen, was nicht in Ordnung ist. Eben hast du was vor oder hast du vielleicht schon getan, was unter deinem Niveau ist. Und wenn jemand Hirima ist, hat er eine Art Kontrollinstanz in ihm, die entweder vorher im Idealfall oder spätestens nachher sagt, also eben ist die Bahn verlassen, das wäre richtig gewesen, kümmere dich künftig drauf. Utapi ist das nächste, sittliche Scheu. Das ist etwas Ähnliches wie Schamgefühl, aber Schamgefühl ist die Instanz, die in mir selbst ist, das Gewissen, das in mir schon verankert ist. Scheu nimmt den anderen sozusagen als Maßstab, und zwar den anderen, der weiter ist als ich, der klüger ist, der weiser ist, der fortgeschrittener ist. Von dem möchte man nämlich nicht getadelt werden. Man möchte nicht als jemand dastehen, der diesen Anspruch nicht genügt. Also da ist die Kontrollinstanz sozusagen die soziale Kontrolle, sie ist außen bei den anderen. Und zu Utapi gehört auch, dass man eine Instanz in sich hat, die einem sagt, was die guten oder schlechten Folgen des eigenen Handelns sind. Dass man also da genügend Achtsamkeit hat, die einem erinnert daran, das, was jetzt gut tut, tut aber morgen weh. Das, was jetzt im Moment vielleicht unangenehm ist, ist aber in langfristiger Hinsicht gesehen etwas Heilsames. Also auch eine geistige Korrekturinstanz, die verinnerlicht ist. Bahusutu ist das nächste. Wörtlich übersetzt hat jemand viel gehört. wir würden heute sagen, ist belesen. Meint, dass jemand Ahnung hat, dass jemand Wissen besitzt. Hier natürlich bezogen auf den Dhamma. Dass man kenntnisreich ist, dass man vieles schon gehört hat, aber auch geistig verarbeitet hat, nicht nur auswendig gelernt hat, sondern geistig verarbeitet hat und auch geguckt hat, wo finde ich das im eigenen Leben wieder. Jagava. Das heißt wörtlich eigentlich freigebig, großzügig. Das haben wir ja schon aus einem anderen Kontext vorhin gehört. Hat aber eine tiefe Bedeutung. Es geht nicht nur darum, dass ich etwas von meinem Besitz abgeben kann, sondern es heißt in einem tieferen Sinne, dass ich zurücktreten kann von den Banalitäten des Alltags, von dem, was so mein Normalniveau ist, dass ich Dinge einfach mal sein lassen kann, dass ich mich über das Banale des Alltäglichen hinausheben kann. Zurücktreten. Manchmal wird Entsagen genannt, aber das klingt so ein bisschen, ja, ich möchte ja eigentlich, aber darf nicht so wirklich. Also Chaga ist, ach, die Dinge sein lassen, die eh nichts taugen. Ja? Merken, dass es andere höhere Dimensionen in der Existenz gibt. Und das letzte ist Panyava. Da steckt Panya drin, Weisheit. Der Betreffende ist mit Weisheit begabt, aber eine Weisheit, die er nicht von einem anderen gehört hat oder gelesen hat oder irgendwo aufgeschnappt hat, sondern mit einer Weisheit ausgestattet, die aus der eigenen Lebenserfahrung kommt, die durch Wandel, durch inneren Wandel entstanden ist und deshalb authentisch ist, durch unmittelbaren Einblick in die Realität. Und auch da will ich nach diesen sieben Eigenschaften den Fortgang kurz zusammenfassen. Also Buddha sagt, guckt euch den Alavi an. Nicht? Der ist einer, das ist ein Großer, und der hat die Eigenschaft. Und einer der Zuhörer, ein Mönch, hat nichts Besseres zu tun, als aufzustehen, bei nächster Gelegenheit zu Hataka selbst hinzugehen und sagen, hast du schon gehört, was der Buddha über dich sagt? Der hat nämlich gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da kriegt der Hataka erstmal einen Schreck. Um Himmels Willen, war da vielleicht ein weiß gekleideter Laie dabei? Da sagt der Mönch, nee, war keiner dabei. Wir waren als Mönche unter uns. Und da ist Hataka zufrieden. Ist er befriedigt, dass das kein anderer gehört hat. Und dann ja, ist dieser Mönch sein Mahl auf, geht zum Buddha zurück und sagt dem wieder, stell dir mal vor, was bei Hataka war. Habe ich dem das alles erzählt? Und dann sagt er, war da auch kein weiß gekleideter Laie dabei? Und dann sagt der Buddha, ja, seht ihr, Hataka hat nicht nur diese sieben Eigenschaften, er hat auch noch eine achte Eigenschaft, das ist seine Bescheidenheit. Er wollte also nicht, dass die Leute über ihn reden, dass seine guten Eigenschaften jetzt ausgetratscht werden. Er hat das, was Abicchata genannt wird, nicht? Das wenig Wollen, aber nicht im materiellen Sinn, sondern wenig Wollen heißt da in Pali wenig sozusagen Ansehen haben wollen, nicht das Bauchpinseln anstreben oder das jemand darstellen wollen, jemand sein wollen, das ist eher hiermit gemeint. Also Bescheidenheit, Abicchata, auch als achte Eigenschaft bei ihm. So, jetzt mache ich mal einen kleinen Schnitt, um mal so eine Art erste Summe zu zitieren oder zusammenzufassen, was wir von diesem Menschen inzwischen gelernt haben. Also alles in allem kann man sagen, dass der Mann gut aufgestellt ist. Psychisch, moralisch, seelisch, geistig hat er jede Menge guter Vorzüge. Das beginnt mit den Eigenschaften der vier Grundlagen der Harmonie, des harmonischen Zusammenlebens. Also geben, freundliche Worte, tätige Hilfe und diese Ich-Du-Gleichheit. Aber dann noch wichtiger ist, was über diese sieben Eigenschaften gesagt worden ist, oder dann am Ende acht, weil sich darin eher unbemerkt die fünf Heilsfähigkeiten verstecken. Und das hat ja noch eine sehr viel tiefere Bedeutung als nur großzügig zu sein. Warum das so ist, werde ich nachher nochmal darstellen. Also diese sieben, acht Eigenschaften sind nichts anderes als eine populäre Darstellung der fünf Heilsfähigkeiten, so eine Art Auffächerung. Vertrauen ist wörtlich so genannt, ist also sozusagen 1:1. Die ethische Ausrichtung, also Sila war es, Einhalten der Silas und das Üben darin, ist nichts anderes als das Hauptfeld für die zweite Heilskraft, für die Tatkraft, Virya. Denn Virya-Tatkraft brauchen wir als Normalos, um mit unserem Leben zurechtzukommen, also die ethische Verantwortung so zu tragen, wie das notwendig ist. Dann haben wir drei Dinge, Scham, Scheu und Wissen, die sich alle auf Sati beziehen, auf Wahrheitsgegenwart, auf die Präsenz der Wahrheit im eigenen Geist, wenn man sie braucht. Zurücktreten, Chaga, das über das Banale hinauskommen, ist die Volksausgabe, ist die Eingangsstufe von Samadhi. Denn Samadhi, die Innenwendung, beginnt ja da, wo ich die äußeren Dinge nicht mehr so wichtig nehme, wo ich das eine oder andere, was mich früher fasziniert und gefesselt hat, einfach beiseite lasse. So wie wir heute am Fastnachtsdienstag das einfach sein lassen, obwohl wir vor 10 Jahren oder 20 Jahren das ein Feiertag für uns gewesen wäre. Das ist so ein kleiner Hinweis, was mit Chaga gemeint ist. So, und die Tradition sagt, und damit komme ich zur dritten Episode aus seinem Leben, dass Hataka bei den reinhausigen Gottheiten wiedergeboren wurde. Also eine brahmische Existenz, eine brahmische Wiedergeburt erreicht hat. Und das heißt nichts anderes, als dass er in diesem menschlichen Leben, das wir gerade betrachten, die Nichtwiederkehr erreicht hat. Das heißt, einen inneren Status erreicht hat, der ihn von der Sinnensüchtigkeit völlig frei gemacht hat. Den Überblick werde ich euch nachher nochmal geben. Jetzt zum Abschluss, was ist mit unserem guten Hataka inzwischen passiert. Einst weilte der Erhabene im Cheta-Hain in Savatthi im Kloster des Anathapindika. Da begab sich in fortgeschrittener Nacht Hataka, der Göttersohn, zum Erhabenen und in herrlicher Gestalt erstrahlend erhellte er den ganzen Cheta-Hain. Das wäre also in unserer Reihe der dritte Besuch, den er bei dem Buddha macht, aber jetzt nicht mehr als Mensch, sondern als Göttersohn. Göttersohn ist so ein spezieller Ausdruck in Pali. Göttersohn meint Deva, eine Gottheit, also eine übermenschliche Gestalt, ein Himmelswesen. Aber ein Göttersohn ist jemand, von dem man weiß, was er vorher im Menschentum war. Es ist sozusagen keine anonyme Deva, sondern eine bekannte Deva. Und das Beispiel haben wir hier. Vorher war es Hataka aus Alavi und jetzt ist es ein Göttersohn, dessen Geschichte man hat. Ja, heute ist eine solche Begegnung mit Himmelswesen etwas eher Fantastisches, etwas Absurdes, etwas, was in den Bereich der Fantasie gehört. Wenn man sich die biblische Zeit beispielsweise anguckt, da war das nicht gerade normal, aber das kam immer mal wieder vor, dass da von oben nach unten irgendwie Verkehr stattgefunden hat. Wenn man sich die griechische Antike vor allen Dingen mal anguckt, da waren die Götter sozusagen jeden Tag mal da und haben mal geguckt, was los ist. Mit einem anderen Niveau, als wir das aus dem Indischen können, aber immerhin, da gab es sozusagen den Austausch. Und zu des Buddha-Zeiten war das eine relativ normale Sache, dass Himmelswesen, Devas und Menschen Kontakt miteinander hatten und kommuniziert haben. Und über diese Qualität der Devas ist in diesem Satz ja schon etwas gesagt. Da hieß es nämlich, Hataka ist jetzt in einer herrlichen Gestalt erstrahlend aufgetaucht. Das sagt schon etwas über seine andere Art und Weise, wie er jetzt sich zeigt, wie er sich repräsentiert. Denn er ist ein leuchtendes Wesen geworden, er ist ein helles, ein Lichtwesen geworden, was ja die Grundeigenschaft der Devas ist. Und je höher diese Devas in ihrem inneren Entwicklungsgang fortschreiten, umso mehr wird diese innere Helligkeit, das Leuchtende des Gemütes auch nach außen sichtbar. So, jetzt beginnt das Gespräch zwischen beiden. Angekommen, also Hataka, angekommen, wollte er vor dem Erhabenen stehen bleiben. Doch er sank nieder, brach zusammen, konnte sich nicht aufrecht halten. Gleich wie Butteröl oder Öl, wenn er auf Sand gegossen wird, einsickert und einsinkt, nicht auf der Oberfläche bleibt, so sank Hataka, der Göttersohn, als er vor dem Erhabenen stehen bleiben wollte, nieder, brach zusammen, konnte sich nicht aufrecht halten. Erst wenn man das liest, muss man erst einmal lachen. Ne? Also da kommt einer, ein ganz hoher, ein Brahma, und stellt sich vor den Buddha hin und versickert sozusagen im Boden. Ja. Man braucht darüber auch gar nicht zu lachen. Wer die Existenz ein bisschen versteht, weiß einfach, was da vor sich geht. Denn diese andere Art dieses Wesens, diese Lichthaftigkeit, bedeutet ja auch, dass der jetzt eine andere Körperlichkeit angenommen hat. Wir kennen ja nur unsere Art von grobstofflicher Körperlichkeit, aber von den Devas wird ja gesagt, dass sie eine ganz andere Art haben. Generell heißt es, sie haben einen sogenannten Dibba-Kaya. Wörtlich übersetzt kann man sagen, himmlischen, jenseitigen Körper. Aber da gibt es nochmal zwei Varianten. Die Sinnengottheiten, also die Menschen nahen Gottheiten, haben auch einen Dibba-Kaya, jetzt im engeren Sinn, das meint einen feinstofflichen Körper. Das ist noch stofflich, das heißt mit den fünf Sinnen wahrnehmbar, aber feiner, subtiler, nicht so grob, wie das bei uns ist. Und bei den Brahmas ist das nochmal anders. Von ihnen heißt es, dass sie einen Manomaya Kaya haben, einen geistgebildeten Leib, also durchaus Leiblichkeit, aber nicht materiell, also nicht mit den fünf Sinnen wahrnehmbar. Diese Körperlichkeit ist rein geistig, rein vorstellungshaft, wie diese Wesen sich vorstellen, wie sie ihren Körper vorstellen, so ist dieser Körper denn auch. Und Hataka hat offensichtlich damit noch keine Übung. Ich meine, wenn du Brahma bist und das erste Mal wieder hier in diese groben Sphären kommst, dann musst du erst einmal dich anpassen, musst du erst einmal gucken, wie das da funktioniert. Und deshalb sprach nun der Erhabene zu Hataka, dem Göttersohn, nimm Hataka einen grobstofflicheren Körper an. Ja, o Herr, erwiderte Hataka, der Göttersohn, dem Erhabenen, nahm einen grobstofflichen Körper an, begrüßte ehrerbietig den Erhabenen und stellte sich zur Seite nieder. So, das hat er jetzt gelernt. Er hat sich einfach so manifestiert, dass er in diesem Leben, in dieser Erlebenssphäre auch ja erkennbar war. Ein Manomaya-Kaya, ich will das nochmal ein bisschen erklären, ein geistgeschaffener Körper hat ja, man kann fast sagen, ungeahnte Möglichkeit. Ich sagte ja, dass das ein Körper ist, der ideenhaft ist, vorgestellt ist, einfach ein geistiges Produkt und hat deshalb die Eigenschaft, dass er sich mit der Veränderung des Geistes, mit der veränderten Vorstellung, sich auch anders manifestiert. Und wenn dieser Hataka jetzt sagt, ich will mich menschlich manifestieren, dann kann er eine menschliche Erscheinung annehmen. Weil dieser Geist, dieses Chitta, muss man ja sagen, wenn das entsprechend entwickelt ist, brahmische Qualität hat, in der Tat es mit Materie, wie wir das kennen, nichts zu tun hat, sondern mit Materie so umgeht, wie wir in unseren Gedanken, in unserer Fantasie mit Materie umgehen. Im Traum machen wir auch alles mit Materie und können auch alles. So, und hier ist es einfach so ein technischer Anpassungsprozess, wie das manchmal auch geschildert wird, wenn Brahmas etwa bei den Göttern der 33 erscheinen, um dort zu lehren. Da müssen sie auch aus ihrem Brahma-Status in den Status der dortigen Wesen sich hinein sozusagen begeben oder hinein manifestieren, damit da eine Kommunikation möglich ist. Und jetzt wird es sozusagen vom Inhalt nochmal interessant. Das andere war ja mehr so ein existenzielles Nebengleis, interessant zwar, aber nicht jetzt so wichtig. Und der Erhabene sprach also zu Hataka, dem Göttersohn: Besitzest du auch jetzt noch die Eigenschaften, die du als menschliches Wesen besessen hattest? Jene Eigenschaften, o Herr, die ich als menschliches Wesen besaß, die besitze ich auch jetzt noch. Aber auch solche Eigenschaften besitze ich jetzt, die ich als menschliches Wesen nicht besaß. Gleich wie jetzt der Erhabene inmitten von Mönchen, Nonnen, männlichen und weiblichen Laiendüngern, Fürsten, Ministern, Asketen und Asketendüngern lebt, so bin ich von Göttern umgeben. Selbst von weit her kommen die Götter, um bei Hataka, dem Göttersohn, die Lehre zu hören. Also da ist ein ganz wichtiger Hinweis, was sich mit dem Tod, mit dem physischen Tod ändert und was sich nicht ändert. Denn der Buddha fragt ja, wie war das, als du früher Mensch warst und wie ist es jetzt? Nicht? Welche Eigenschaften hattest du damals und welche Eigenschaften hast du jetzt? Da kommt etwas scheinbar Merkwürdiges zutage, denn die Antwort ist auf der einen Seite, ja, also im Grunde bin ich Hataka, dasselbe wie früher auch, in mir, nicht? Mein Inneres, mein Charakter, meine Art und Weise hat sich im Grunde gar nicht geändert. Kann auch gar nicht, weil der Tod, der ja nichts anderes ist als das Ablegen des grob physischen Körpers, an der Charakterstruktur eines Menschen, an seinem inneren Haushalt ja gar nichts verändert. Also da ist im Grunde im Menschenleben dasselbe A wie auch jenseits nach dem Tod. Die zweite Antwort, die er gibt, es hat sich doch was geändert, aber das ist mein Drumherum. Ja, ich bin dasselbe, aber die Kulisse, in der ich lebe, die ist ganz anders. Warum? Früher war ich von Menschen umgeben. Wir erinnern uns an die 500, ja, aus seiner Anhängerschaft. Jetzt sind es Devas, jetzt sind es Gottheiten. Und seine herausragende Qualität, seine Führungsqualität zeigt er offensichtlich dort auch. Denn früher sind seine Fans zu ihm gekommen und hier heißt es, von weit her kommen jetzt die Devas, um bei ihm ja, die Lehre zu hören. Das hat etwas sehr Wichtiges als Hintergrund, was den Umbau von Existenz angeht. Ja, oder das Verhältnis von Citta, ich nenne das mal das Subjektive, und der äußeren erlebbaren Umwelt, das Objektive. Wir haben schon andeutungsweise gehört, dass Hataka sein Leben benutzt hat, auf vielfältige Weise sich innen umzubauen. Die vielen Eigenschaften, die ich genannt habe, sind ja Belege dafür, wo und wie er an sich gearbeitet hat. Wir sehen auch, dass das schon in diesem seinem Leben Folgen hatte, positive Folgen. Es war nämlich ein geachteter, anerkannter, beliebter Mensch. Aber die Folgen waren nur relativ, waren sozusagen überschaubar. Und das hängt damit zusammen, dass die Veränderung des Außen stark, sag mal, nachhängt. Gerade im Bereich des Grobstofflichen dauert es ewig, bis sich draußen das manifestiert, was im Inneren eigentlich schon ist. Und in den jenseitigen Bereichen wird gesagt, in den Deva-Bereichen wird gesagt, dass Innen und Außen sich sehr viel schneller annähert. Und im brahmischen Bereich ist es unmittelbar. Nicht? Wenn man sich da vorstellt, ich will so aussehen, sieht man so aus. Wenn man keinen Körper sich vorstellt, hat man keinen Körper. Das heißt, auch die erlebte Umwelt, wenn man die erleben will, ist so, wie man sich unmittelbar vorgestellt hat. So, und das ist etwas, was ja unter karmischen Gesichtspunkt interessant ist, weil viele Menschen das Gefühl haben, ne, ich arbeite doch und mache was an mir und ändere mich doch auch und mache, was ich kann, aber wenn ich so um mich herum gucke, ist doch alles wie früher, hat sich nicht viel getan. Ne? Und hier sehen wir die existenzielle Gesetzmäßigkeit, dass unsere Mühen wirklich Körnchen für Körnchen für Körnchen angehäuft werden müssen, aber dass das, was an Folgen daraus hervorgeht, anderen Gesetzen folgt. Es ist also nicht dieses graduelle Wachstum, sondern da gibt es Zäsuren, der Tod ist so eine Zäsur, wo innen und außen mit einem Schlag sozusagen angeglichen werden. Hataka hatte als Mensch schon brahmische Qualität, war aber noch in menschlicher Gestalt und hat eine menschliche Umgebung in sich. Im Tode sah das anders aus, da hat die menschliche Umgebung hinter sich gelassen, seinen menschlichen Körper hinter sich gelassen und war in einer brahmischen Umwelt. Abschließender Satz dieser Lehrrede. In drei Dingen unersättlich und unermüdlich bin ich gestorben, O Herr. In welchen dreien? Im Anblick des Erhabenen unersättlich und unermüdlich bin ich gestorben. Im Anhören der guten Lehre unersättlich und unermüdlich bin ich gestorben. Und im Aufwarten der Mönchsgemeinde unersättlich und unermüdlich bin ich gestorben. Das ist nochmal der Schlusspunkt, was die Charakterisierung von Hataka angeht. Denn hier wird dir gesagt, dass er eine doppelte Nähe zu Buddha, Dhamma und Sangha hat. Er hat eine Nähe insofern, als er versteht, um was es da geht. Und er hat eine emotionale Nähe zu Buddha, Dhamma, Sangha, weil er sagt, ich konnte nie genug kriegen davon als Mensch. Und als viertes heißt es dann noch, ja, oder wurde erwähnt, seine hohe Sittlichkeit, nicht? Atisila, Sika, das war seine Übung im ethischen Bereich. Und wenn man die drei Dinge zusammennimmt, dann ist einem klar, dass Hataka nicht nur brahmische Qualität hatte, nicht nur eine hohe göttliche Art in sich erworben hatte, sondern auch ein Stromeingetretener war. Und so erklärt sich's, wenn es heißt, dass Hataka ein Nicht-Wiederkehrer war. Viele Brahmas werden Brahmas durch ihre Herzensläuterung, aber verlieren diesen Status wieder, weil sie sich in dieser Situation ausruhen und irgendwann mal wieder absacken. Und Hataka hat eben nicht nur diese innere Qualität erreicht, sondern hat auch dazu noch die geistige Klarheit, die ihm dort sagt, du bist schon weit gekommen, aber geh den letzten Schritt auch noch, dann kommst du am Ende ganz raus. So, eine kleine Schlussbetrachtung muss ich euch noch zumuten oder möchte ich euch zumuten, damit wir noch besser verstehen, was da abgelaufen ist, was da sozusagen sich getan hat. Wir haben im Blick auf Hataka drei Dinge im Grunde kennengelernt. Einmal seine Wesenszüge, seine Charakterzüge, die Art und Weise, wie er sich verhalten hat und was die Folgen, was die karmischen Konsequenzen daraus waren. Die karmischen Konsequenzen, habe ich eben angedeutet, war das Wiedergeborenwerden in einer brahmischen Existenz. Also in einer Lichtwelt jenseits des materiellen, ja, jenseits des materiellen generell, kann man sagen. Das ist ja der Daseinsbereich der reinen Formen, wo man mit Sinnesdingen und Sinnesgenüssen und so gar nichts mehr zu tun hat, auch nichts mehr zu tun haben will, weil das innere Wohl, das innere Glück, die innere Zufriedenheit so groß und dominierend geworden sind, dass alles andere einfach uninteressant ist. Und in diesem Zusammenhang ist Hatakas Leben sehr aufschlussreich, weil er zeigt, wie dieser Brückenschlag von einem buddhistischen Otto-Normalverbraucher hin zu dieser sehr hohen Entwicklungsphase stattfinden kann. Es zeigt nämlich unsere Betrachtung, dieses ganze Panorama von Übungsmöglichkeiten und Praxismöglichkeiten, die dahin führen. Generell, wenn man das in einem Wort zusammenfassen will, ist es ein Wachsen zur innerer Helligkeit und Leichtigkeit. Das Grundprinzip, und das müssen wir uns tief einprägen, das Grundprinzip ist immer, man kann die Sinnesdinge nur lassen, wenn man etwas Besseres dafür hat. Das muss man sich 10-mal sagen. Sinnendinge sind nur dann verzichtbar, wenn das innere Wohl stark genug ist. Wenn es sozusagen im eigenen genug Freude vorhanden ist, dann kann man das draußen lassen. Jede andere Vorgehensweise ist mindestens verfrüht, mindestens gewaltsam und vor allen Dingen vollkommen fruchtlos. Und wenn man sich umguckt, mich und viele andere eingenommen, eingeschlossen, gehen die allermeisten Menschen falsch vor, weil sie diesen inneren Zusammenhang nicht kennen. Sie verlangen zu viel von sich und haben die Fundamente für das Haus noch gar nicht gebaut, worauf sie das letzte Türmchen stellen wollen. Und deshalb will ich Revue passieren lassen, nochmal alle Eigenschaften von Hatakā, um zu sehen, was das für eine Breite ist, was man erst üben muss, um in diese Richtung überhaupt zu wachsen. Also waren die 4 Grundlagen der Eintracht. Harmonisches Zusammenleben, sich üben im Geben, freundliche Worte aussprechen, anderen helfen und den anderen nicht zurücksetzen im Geist. Dabei ist bemerkenswert, dass das gar nichts Religiöses ist. Das ist schon mal überhaupt nichts Buddhistisches, sondern es ist etwas, was allgemein human menschliches ist. Nicht? Und trotzdem für viele wie nicht vorhanden. Sondern das ist eine gelebte Art von Metta, von den einfachsten Formen bis zu den höchsten Formen hin. Die Folgen, die daraus entstehen, und darauf wollte ich ja hinaus, das Äußere von Sinnenwohl ersetzen durch das innere Wohl. Das ist sozusagen die Aufgabe, die zu leisten ist. Was ist denn die Folge, wenn man diese 4 Arten von Handlungen übt? So eine innere Beruhigung, eine Glättung, eine Harmonisierung des eigenen Inneren, der eigenen Psyche. Und das ist gleichbedeutend mit beginnendem innerem Wohl, weil da weniger Zerrissenheit ist, weil da weniger Trennung von anderen ist, weil da einfach weniger Konfliktpotenzial ist. Und je mehr das verschwindet aus unserem Leben, umso mehr beginnt sich das zart zu melden, was man inneres Glück nennt. Und noch eins ist zu diesen 4, Anführungsstrichen, banalen Dingen zu sagen. Das ist noch im Vorfeld der Sila. Da ist man noch gar nicht mehr aufgefordert, sich das eine oder andere zu versagen, indem man sich bestimmte Selbstbeschränkungen gibt. Das ist im Vorfeld noch. Und es ist deshalb noch relativ leicht darauf aufzubauen, weil der normale Mensch, soweit er noch ein normaler Mensch geblieben ist, oft von alleine schon solche Impulse hat, mit anderen ordentlich umzugehen. Jetzt erst fängt der ganze Bereich der Silas an und die Eigenschaften, die Hatakā auch zugeschrieben werden. Ihr erinnert euch, Sila war Hirima Utapi. Jetzt beginnt es, dass er die ethischen Selbstverpflichtungen auf sich nimmt, wo er sagt, Sinnenbefriedigung, ja, immer noch. Noch lange, aber eben nicht auf Kosten anderer. Nur dann, wenn ich das auf eine bestimmte sozialverträgliche Art und Weise auch erledigen kann. Und auch hier gibt es, bitteschön, positive innere Folgen. Es gibt sogar eine Formulierung des Erwachten. Er empfindet ein inneres, untadliches Glück. Manchmal wird gesagt Reuelosigkeit oder Vorwurfsfreiheit. Es kann der normale Mensch gar nicht einschätzen, was es an innerer Beruhigung bringt, wenn man sich nichts vorzuwerfen hat. Wenn man sich nicht sagt, heute hast du dem auf den Fuß getreten, heute hast du dem wehgetan, heute hast du jenen betrogen, heute hast du den belogen und all die kleinen Dinge, die im Leben noch so vorkommen, die vielleicht alle an sich gar nicht so relevant sind, die aber in der Summe unser Gemüt verdunkeln und deshalb inneres Glück verhindern. Und wo diese Silas eingehalten werden, auch mit der entsprechenden Tiefe und Konsequenz, muss das auftauchen, dass wir in uns ein gutes Gewissen empfinden, ob wir es direkt merken oder nicht, aber die Entlastung, die damit verbunden ist, geht nicht an uns spurlos vorbei. Dritte Eigenschaft auch bei unserem Freund zu finden, Bahusutu, Panyava. Er ist wissensreich. Hier sehen wir die geistige Seite des Hataka, der sich für Wahrheit interessiert, der wissen will, was es mit dem Leben, was es mit der Existenz auf sich hat und in der Auseinandersetzung und in der Begegnung mit Wahrheit ja wohl empfindet. Ich glaube, das kennt der eine oder andere von uns, der an intellektuellen Dingen interessiert ist, wie schön das manchmal ist, wenn man was verstanden hat, wenn man Zusammenhänge erkennt, wenn man merkt, ach, so funktioniert diese Welt, so funktioniert mein Leben und so ich. Also auch, nennen wir es ruhig, Weisheit. Auch Weisheit nennt der Buddha immer wieder als Quelle von innerem Glück. Von innerem Glück, Weisheit. Vierter Punkt, Chagava ist der gute Mann. Er ist geübt im Zurücktreten. Also im immer weniger sich einlassen mit vordergründigem, banalem, alltäglichen Nichts nützen. Und das merken wir auch, wenn wir hinschauen, eine gespürte Entlastung, wenn man mal was weggegeben hat, aufgegeben hat, nicht mehr mag und nicht mehr braucht. Ja, das ist nämlich eine Art von Glück, die dadurch entsteht, dass man selbstständig ist, dass man unabhängig wird vom Draußen, vom Außen. Ja, denkt an den alten Sokrates, der immer gern zitiert wird, ja, der über den Markt geht und sagt, ach, wie schön, was es hier alles gibt und nichts davon brauche ich. Ja, das muss dessen Gefühl sein, wenn man die große Fülle um sich herum sieht und gleichzeitig weiß, ich brauche nichts. Hab alles, brauch von dem alles nichts. Und ein letztes will ich erwähnen, was gar nicht in unserem Text vorkommt, weil der Buddha darauf erstmal gar nicht eingeht, nämlich das sind die Eigenschaften, die Hataka umgekehrt längst nicht mehr hat. Bisher haben wir nur die positiven Eigenschaften kennengelernt, aber hat auch jede Menge nicht mehr, die, wie ich fürchte, uns alle noch plagen. Das sind die Eigenschaften Aversion und Zorn und Ärger und Missmut und all diese Dinge. Oder Rücksichtslosigkeit und Unfreundlichkeit und Roheit. Keine gravierenden Dinge vielleicht im Einzelnen, aber in der Summe alles Dinge, die unser Gemüt ja, trüben, die es dunkel machen, die es einfach nicht zum Leuchten bringen und die deshalb das innere Wohl geradezu verhindern. Resümee, und dann haben wir es. Überwindung der Sinnlichkeit, nochmal, um das zu sagen, ist nur durch einen breiten Grundstock von äußerem, nein, von innerem Wohl, von Eigenwohl möglich. Ja? Die brahmische Qualität ist nichts anderes als eine zunehmende Aufhäufung, Anhäufung, Erweiterung von ja, inneren Wohlformen, die von den zarten Anfängen angefangen, bis zu einer Qualität sich entwickeln, wo sie das Sinnliche, die Sinnensüchtigkeit geradezu wegschwemmen. Und das ist eine ganz andere Vorgehensweise, als das heutzutage in unserer buddhistischen Szene sozusagen gesehen wird. Heute wirst du Buddhist, dann sagst du, jawohl, Freiheit ist was Gutes, also muss ich Satipatthana üben. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber es läuft in diese Richtung. Was muss ich machen? Satipatthana? Ja, Satipatthana ist da oben, das muss man alles machen. Aber wenn man Hataka sieht, was der alles gemacht hat, in welchem breiten Umfeld er es gemacht hat, damit solche Übungen fruchtbar werden können, da merkt man heute, was sich viele zumuten an Übungen und Sachen, die überhaupt nicht greifen können, weil das Fundament dazu gar nicht da ist. Und sollten wir uns fragen, warum bei uns das innere Wohl noch nicht so ist, wie wir es uns wünschen, da haben wir jetzt genug Gründe gehört, die uns deutlich machen, was zu tun ist, damit das auch bei uns wächst und da ist. Und dazu ist Hataka ein großes Beispiel und ein Vorbild und ist als solcher auch von dem Buddha so bezeichnet. Und damit will ich den Vortrag von heute Abend beenden. Möge der von Zuversicht erfüllte Laienbruder solchen rechten Wunsch hegen, dass ich doch so sein möchte wie Citta der Hausvater und Hataka aus Alavi. Denn Citta der Hausvater und Hataka aus Alavi, die sind der Maßstab und die Richtschnur für meine Laienanhänger. So viel der Buddha zu Hataka und so viel als Anregung für uns, so zu werden wie er.